Menschen, ein Thema und 5 Fragen. Wir wollen wieder wissen, was ihr denkt. Und diesmal über Demokratie. Wo ihr euch einig seid und wo nicht. Was bleiben kann und was sich ändern muss.
Und deswegen haben wir mal nachgefragt. Und was denkst du? Wo erlebst du Demokratie im Alltag? Und wo fehlt sie dir? Welches politische Thema beschäftigt dich gerade? Wie können wir Demokratie stärken? Und was wünschst du dir für unser aller Zusammenleben?
Und wir haben Antworten bekommen. 2 Menschen, die sich vorher nicht kannten, haben uns ihre Sicht der Dinge erklärt. Im Dialog miteinander. In dieser Folge
Beate und Basti.
Und was sie zu sagen haben, das hört ihr jetzt.
Genau, wer möchte gerne anfangen?
Ich kann anfangen.
Dann leg los.
Ich bin Bastian. Ich bin 20-jähriger Sportwissenschaftsstudent am KIT hier in Karlsruhe. Und in meiner Freizeit kümmere ich mich gerne um Pflanzen und debattiere gerne.
Sehr gut.
Mein Name ist Beate. Ich arbeite in der Stiftung Mitarbeit in Bonn, eine Stiftung, die zum Thema zivilgesellschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung unterwegs ist.
Darf ich dich fragen, wie alt du bist oder möchtest du es nicht sagen?
Ich bin 63.
63, alles klar. Das heißt, wir haben hier ja auch ein bisschen Expertise im Raum. Du debattierst gerne und du beschäftigst dich mit dem Thema ohnehin quasi sehr viel. Das ist gut. Das heißt, die erste Frage werdet ihr wahrscheinlich sehr einfach beantworten können. Sie ist einfach.
Wo erlebst du Demokratie in deinem Alltag?
Demokratie in meinem Alltag ist das, was ich durch unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung als Lebenssicherheit in einem Rechtsstaat vorfinde. Mhm. Das heißt, ich kann mich bewegen, wohin ich will. Ich darf sicher sein, dass alles nach rechtsstaatlichen Abläufen funktioniert. Und ich habe freie Meinungsäußerung im Rahmen der demokratischen Grundordnung. Also ich kann in der Öffentlichkeit meine Meinung äußern. Ich bin auch in einem Gemeinderat tätig. Als Mandatsträgerin kann ich die Position vertreten, von der ich glaube, dass sie die korrekte und richtige für die Weiterentwicklung in unserer Kommune ist. Ich kann aber auch im Freundeskreis erzählen, was meine Position zu Dingen ist, ohne dass ich mich gefährdet fühlen muss. Wobei, Klammer auf, Einschränkungen gibt es ja, wenn man an die falschen Leute gerät und dann im Zweifelsfall doch mit Gegenwehr oder auch weniger demokratiefreundlichen Sprüchen rechnen muss.
Also Gemeinderat ist ja schon sehr Demokratie erleben sozusagen, sehr an der Basis. Das ist ja schon ein sehr persönliches Demokratieerlebnis, kann man sagen. Das ist ein sehr gutes Beispiel, würde ich sagen. Vielleicht, wo erlebst du Demokratie in deinem Alltag?
Ich würde sagen, Demokratie fällt mir im Alltag vor allem eben durch diese Diskurs, also diese öffentliche Diskussionskultur auf, dass ich in der Uni meinem Dozenten gegenüber eine komplett konträre Meinung verkörpern kann, ohne dass ich mit irgendwelchen Repressalien rechnen muss. Die Tatsache, dass ich mich politisch engagieren kann, ohne mit irgendwelchen Folgen rechnen zu müssen. Also ich bin Mitglied in der Partei, habe mich auch aufstellen lassen zum Stadtrat und das war es war nicht mit irgendwelchen Hürden erschwert, es war sogar relativ einfach und ich hatte einfach dieses Recht und diese Möglichkeit und das ist für mich so ein gutes Beispiel von Demokratie gewesen.
Ja, also euer politisches Engagement ist ja schon Beweis für Demokratie im Alltag. Was würdet ihr denn sagen, was könnte eurer Meinung nach beim Thema Demokratie in unserem demokratischen Zusammenleben besser laufen?
Wo fehlt dir Demokratie in deinem Alltag?
Die Darstellung politischer Prozesse und Beeinflussungsmöglichkeiten der Bevölkerung schlechthin, die fände ich gut, wenn die medial deutlicher präsent wäre, wenn die Menschen eher sehen würden, wo sie sich wirklich einbringen können und wenn auch damit verbunden so ein Mutmachen einherging, ja, dass man wirklich weiß, ich kann was tun, ich kann mich einbringen, ich habe Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Und natürlich muss eine Verwaltung, muss Politik, die an Entscheidungsstellen steht, dem natürlich auch Rechnung tragen, indem sie dann diese Meinungen aus der Bevölkerung auch aufnimmt und sie gut argumentiert, wenn sie es nicht tut oder halt umsetzt.
Mhm. Ich habe das Gefühl, dass eben diese Diskussionskultur ein bisschen erodiert, also kaputt geht, vor allem dadurch, dass diese freie Meinungsäußerung in Teilen extrem ausgelebt oder komplett missachtet wird, sei es in Form von Hetze, sei es in Form von Falschinformationen, aber dass auf der anderen Seite das Recht, seine Meinung zu äußern, auch ein bisschen abgebaut wird, in dem Sinne, dass Leute sehr schnell irgendwie Grenzen setzen, nicht bereit sind, eine Plattform zu teilen mit einer anderen Person. Also ich sehe das vor allem im universitären Kontext sehr oft, weil wir dieses No-Platforming, das ist vor allem in so Unis vertreten, dass man sagt, hey, ich führe nicht mal einen Diskurs mit einer Person, weil ihre Meinungen widersprechen meinen Werten oder widerspiegeln eben nicht meine Werte. Und ich glaube, das ist eine sehr gefährliche Schiene, weil wir da zu Polarisierung kommen und Extremisierung kommen.
Hate Space und Fake News sind sicher ein großes Problem in unserer Gesellschaft, aber es ist natürlich auch eine Herausforderung für die Menschen, die die demokratischen Werte aufrechthalten wollen, sich zu konfrontieren mit denen, die sie in Frage stellen und auch gegensätzliche Tendenzen lautstark postulieren. Ja. Und da finde ich, da gehört ja eine Portion Mut zu und da muss auch ein Umfeld zugehören, was das mitträgt. Ja, es hilft ja nichts, wenn ich mich allein als Einzelperson in so einen Diskurs begebe, aber mein Umfeld das nicht auch abfedert, wenn ich selber angegriffen werde. Und ich finde, es ist im Moment eine Katastrophe, wie viele Menschen mit einem politischen Mandat sich zurückziehen, weil sie ja durch rechtsextreme Kräfte konfrontiert werden und ihre Familien werden bedroht, ihre Kinder werden einbezogen. Und da muss was passieren. Da muss ein Commitment sein, dass die Bevölkerung sagt, so geht's nicht. Ja, und wirklich klar ist, wir sind die Mehrheit und nicht die Minderheit nur, weil sie lautstark ist, okkupiert dieses Land mit den Themen. Mhm.
Sie sagen ja schon ganz richtig, da gehört Mut zu, aber dem sollte ja nicht so sein. Also man sollte nicht Mut brauchen, um seine Meinung zu äußern, nur weil sie von der Norm abweicht oder nur weil extreme Randgruppen da einem mit Gewalt drohen. Also ich finde, da fängt das Problem ja schon an, dass wir in einer Kultur leben, wo man Mut braucht, um andere Meinungen zu äußern.
Ja, wenn es darum geht, die lautstark zu äußern, ne? Oder wenn man sieht, im Stadtbild wird jemand, der eine andere Hautfarbe hat, angegriffen oder nur verbal, ja, niedergemacht, dass man dann auch sagt, ich greife hier ein und nicht in der Straßenbahn einfach wegguckt und denkt, ich steige lieber an der nächsten Haltestelle aus. Also das ist ja etwas an Zivilcourage, was in irgendeiner Form gelehrt werden muss und was aber auch gleichzeitig sowas wie ein Selbstverständnis werden muss und dass man einfach Kindern schon ganz früh beibringt, du darfst deine Meinung äußern, ja, du musst keine Angst haben, aber gleichzeitig das auch so ein bisschen Handwerkszeug damit an die Hand gibt, dass sie wissen, wie verhalte ich mich denn korrekt und nicht selber auch in eine Konfrontation gehen, sondern vielleicht auch versuchen, mit deeskalierenden Momenten so eine Situation zu retten. Aber ich denke, das ist wirklich eine Herausforderung. Ich wüsste auch nicht, wenn jetzt hier vorne was passiert, wo greifen wir ein. Ja? Das ist immer vom theoretischen Standpunkt leicht gesagt, aber wenn es dann in die Praxis geht, wird es ja schon ein bisschen kritischer.
Das stimmt.
Also wie man vielleicht merkt, ist mir vor allem dieser gesamte Diskursteil oder Aspekt der Demokratie besonders wichtig, weil ich das Gefühl habe, das ist das Fundament, wie eben in der Antike, und auf dem Fundament kann man dann auch viel weitreichendere Änderungen vornehmen. Man kann für eine transparentere Demokratie sorgen, für eine effizientere Demokratie. Aber dafür muss halt dieser Diskurs möglich sein. Und da das nochmal zu differenzieren, natürlich muss man dann Kindern beibringen, dass sie ihre Meinung äußern sollten, aber man sollte auch eine klare Distinktion zwischen Meinungen und Lügen oder Unwahrheiten aufstellen. Also sagen, hey, das darfst du sagen, das ist in der Meinungsfreiheit mit drin, aber wenn du Sachen sagst, die entweder gegen andere Personengruppen hetzen oder wenn du Sachen sagst, die erwiesenermaßen falsch sind, dann darfst du es nicht als Fakten verkaufen oder dann darfst du es vielleicht gar nicht.
Nee, das muss schon klar sein, dass eine Argumentation oder überhaupt eine Äußerung immer auf dem Boden der demokratisch-freiheitlichen Grundordnung passiert. Und da gehört halt dazu, dass ich das Gegenüber achte, dass ich Respekt vor dem Menschen habe, egal welcher Meinung diese Person vielleicht hat und dass ich selber auch weiß, wo die Grenzen des Sagbaren sind. Aber genau diese Grenzen haben sich ja jetzt verschoben. Ja? Das wird man wohl doch mal sagen dürfen. Ja? Das ist ja das, womit dann genau die rechtsextremen Tendenzen und Äußerungen kommen, weil sie sich auf diese Meinungsfreiheit berufen und letztendlich die ganzen demokratischen Strukturen nutzen, um undemokratische Verhältnisse herzustellen. Mhm. Und Da muss irgendwo Einhalt geboten sein.
Das knüpft ganz gut an die dritte Frage.
Was könnten wir deiner Meinung nach tun, um unsere Demokratie zu stärken?
Die sich im Prinzip damit beschäftigt zu sagen, wir haben eine Demokratie lebt von verschiedenen Meinungen, lebt von verschiedenen Generationen, von verschiedenen Herkunftsgeschichten, von allem, was sozusagen irgendwie sich in dieser Demokratie findet. Das kann natürlich zu Differenzen führen. Jetzt ist eben die Frage, ihr habt es beschrieben, wie überdenkt ihr denn, kann man diese Differenzen überwinden, vielleicht auch in eurem privaten Umfeld? Also was kann man tun, um diese Demokratie zu stärken?
Naja, vor allem vor diesen unterschiedlichen Hintergründen, die du angesprochen hast, welche auch eine Vermischung der Kulturen, die ja in Europa besonders stark ist, was eine dieser schönen Sachen an Europa ist, ist in meinem Auge Bildung das effizienteste Mittel. Also ich habe in meinem familiären Kontext zum Beispiel gemerkt, dass umso mehr Leute über andere Kulturen wissen, also zum Kontext, ich bin Franzose, ich bin zwar in Deutschland geboren, aber beide meine Eltern sind Franzosen, meine gesamte Familie lebt in Frankreich und der Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich beim Religionsunterricht ist, dass in Frankreich es keinen staatlichen Religionsunterricht gibt. Das sorgt auch dafür, dass große Bevölkerungsportionen von Frankreich nie eine Grundbildung zu verschiedenen Religionen kennenlernen. Und das spiegelt sich in meinen Augen auch in den hohen rechtsextremen Quoten oder vielleicht auch antimuslimischen, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Wort ist, aber antimuslimischen Quoten wieder. Und ich würde sagen, das macht Deutschland schon ziemlich gut, dass wir eine Schulpflicht haben, aber in dieser Schulpflicht ist auch viel Bildung hinsichtlich anderer Kulturen mit einbegriffen. Und ich glaube, wenn man das mehr macht, dann würde man mehr Integration, aber vor allem mehr Zusammenhalt erreichen. Mhm.
Ja, ich glaube auch, dass Bildung ein wesentliches Element ist, aber ich befürchte, dass auch genug wirklich gebildete Menschen sich in einer Szene finden, die ich als demokratiefeindlich definieren würde. Und deshalb glaube ich, ist das nicht das Einzige, sondern dass wir Verfahren entwickeln müssen, die die Bevölkerung beteiligen. Natürlich haben wir eine repräsentative Demokratie, die gilt es auch anzuerkennen und aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig denke ich, sollten da Parallelstrukturen oder ergänzende Strukturen aufgebaut werden, die sicherstellen, dass nicht ausschließlich die Ratsmitglieder entscheiden, sondern dass auch auf die Stimmen, die halt in der Bevölkerung existieren, gehört wird. Und das ist ja ein ganz breites Spektrum. Und leider ist ja unsere repräsentative Demokratie nicht repräsentativ im Sinne, dass sie widerspiegelt, wer in der Bevölkerung unterwegs ist, sondern das ist ja eine bestimmte Gruppe von Menschen, die da aktiv ist. Und deshalb glaube ich, muss es Verfahren geben, die Menschen erreicht, die erstmal politikferner sich definieren und diese Stimmen einzubinden und diese Meinungen einzuholen und zu versuchen, in einem konstruktiven Dialog ja Vorschläge zu erarbeiten zu politischen Themen. Oder ja, ob das nun Stadtentwicklung ist, ob es jetzt um das große Thema Klima geht, um Infrastruktur, was auch immer. Es gibt ja da ganz viele Aspekte. Und da denke ich, ist es erforderlich zu gucken, wie kann ich diese Menschen ansprechen? Ja, ist das der Marktplatz? Ist das der öffentliche Raum? Oder sind das ja bestimmte andere Formate, die man wählen kann und darüber dann halt eine Einbeziehung zu machen und dann eine Selbstwirksamkeitserfahrung herzustellen, dass die Menschen merken, ja, ich habe was gesagt, dieses Argument oder diese Idee ist tatsächlich aufgegriffen worden, sie wurde diskutiert und sie ist mit irgendeinem Ergebnis abgeschlossen. Und da braucht es natürlich dann eine Transparenz in der Kommunikation und auch in der Bewertung der Ergebnisse, damit die Menschen wirklich erleben, ich kann mich einbringen und es hat einen Effekt. Mhm.
Ja. Ich glaube, diese Möglichkeiten gibt es schon und es gibt sie schon zu Genüge, aber leider werden sie halt sehr wenig genutzt und sie weiterhin von oben herab aufzuzwingen, wäre, glaube ich, ziemlich kontraproduktiv, weil egal welche Maßnahmen man nimmt, also man könnte es wie in der Schweiz machen und sagen, über viele Entscheidungen stimmen nicht nur Politiker ab, sondern man macht es über Volksentscheidungen, aber dann hat man entweder sehr geringe Teilnahmequoten oder die Leute werden gezwungen und haben dann sehr uninformierte Entscheidungen getroffen. Also ich glaube, wir haben schon ein sehr gutes System, um das Volk zu beteiligen. Das wird aber nicht ausreichend genutzt und ich glaube, da die Antwort ist, wie bei vielen mit der Demokratie, freier Diskurs und vor allem auch Bildung. Und wenn beides gegeben ist, dann wird auch öfter diese Möglichkeit ergriffen. Also wie gesagt, ich kann mich zu einer Partei, also ich kann mich zum Stadtrat aufstellen lassen, ich kann Mitglied einer Partei werden, ich kann mit irgendwelchen Leuten Diskurse frei führen, ohne irgendwelche Folgen befürchten zu müssen. Und ich glaube, das reicht als Maßnahme und jede weitere Maßnahme macht es komplizierter und langsamer.
Ja, da würde ich jetzt deutlich widersprechen. Wir haben formale Beteiligungsverfahren im Bauleitverfahren zum Beispiel gibt es, dass die Bürgerinnen und Bürger ja angehört werden müssen. Aber wir haben kein Konstrukt, was wirklich sicherstellt, dass auf informiertem Boden ein Mitreden möglich wird. Und das kann man nochmal in anderen Formen der Beteiligung organisieren. Und dazu gibt es auch Leitlinien der Bürgerbeteiligung, in denen dann sogenannte Qualitätsmerkmale erarbeitet werden. Was ist für unsere Kommune wichtig? Was wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen? Und zu welchen Themen kann man die einbeziehen? Und wie gehen wir damit um mit diesen Ergebnissen? Und dann natürlich auch überlegen, wie erreichen wir die Bürgerinnen und es gibt ja genug Menschen, die wollen sich eben nicht parteipolitisch organisieren. Ja, die wollen sich nicht binden, sondern die sagen, situativ möchte ich meine Expertise einbringen oder meinen Standpunkt äußern können. Aber das muss dann auch auf einem informierten Fundus passieren. Ja, das darf nicht im luftleeren Raum passieren und es darf, glaube ich, auch nicht der Medienlandschaft überlassen bleiben, was an Informationen im Land existiert. Ne? Solange die Medienlandschaft heterogen genug ist, okay. Aber wir kennen ja alle, dass darüber auch Stimmungen verbreitet werden und spezifische einseitige Informationen laufen. Mhm.
Ich muss zugeben, ich glaube, wir sind bei einem Punkt auf der gleichen Seite. Wir wollen beide mehr Bürgerbeteiligung und das auch nicht unbedingt in einem Parteienformat oder nicht unbedingt über Parteien, sondern auch über private Möglichkeiten, über spontane Möglichkeiten. Ich bin mir nur noch nicht ganz im Klaren darüber, wie Ihr Vorschlag jetzt im Konkreten aussieht, weil ich höre jetzt zum Beispiel ein paar Wörter raus, wie es muss auf einer informierten Basis stattfinden, aber wer entscheidet, was informiert ist? Weil wenn auf einmal die Parteien entscheiden, was informiert ist, oder wenn auf einmal unser politischer Apparat entscheidet, was informiert ist, wird es für mich eher die Demokratie erodieren, als die Demokratie tatsächlich aufzubauen, weil wir denen weitere Möglichkeiten geben, die Bürgerbeteiligung zu drosseln oder zu selektieren. Und auch wenn wir irgendwie das weiterdenken und sagen, okay, wir wollen bei Bauleitverfahren, war glaube ich das Thema, aber ich habe keine Ahnung dazu, deswegen werde ich mich nicht zu äußern, aber allgemein bei politischen Diskursen oder Prozessen ist es ja jetzt schon möglich, ins Rathaus zu gehen und die Sitzungen zu teilen, zumindest mitzukriegen. Es ist teilweise sogar möglich, Zwischenfragen zu stellen als Bürger ohne irgendeine Voranmeldung. Also es gibt ja schon sehr viele dieser Möglichkeiten. Und ich glaube, mehr Bildung über diese Möglichkeiten kann auf jeden Fall nicht schaden. Und wenn es dann noch einen konkreten Vorschlag gibt, wie man noch weiterhin mehr Leute erreichen kann, dann bin ich ganz Ohr, aber im Moment habe ich noch keinen Vorschlag kennengelernt, bei dem ich nicht die Befürchtung habe, dass das nur unsere Demokratie verlangsamt, ohne mehr Leute dazu zu kriegen.
Also ich stimme dem zu, dass erstmal natürlich ein Bekanntheitsmoment da sein muss, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt, mich einzubringen. Und das andere ist aber, Beteiligungsverfahren sehen ja vor, dass Menschen zusammenkommen und in einer Gruppe womöglich auch mit kontroversen Themen sprechen zu einem Vorgang oder einem Verfahren. Und das ist genau der Punkt, wenn man am Tisch sitzt, miteinander im Gespräch, hat man ja viel eher die Chance, sich anzunähern und sich auszutauschen, als wenn man sich irgendwo auf der Straße begegnet und denkt, na, jetzt wechsle ich lieber die andere Straßenseite, je nachdem, wer mir da entgegenkommt. Oder dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann, mit jemandem irgendein Thema zu bearbeiten. Und wenn man aber in so einem, ich will es nicht geschützten Raum, aber in einem Verfahren miteinander ins Gespräch kommt und es ist nicht konfrontativ eins zu eins, sondern in ein Gruppenmethodenverfahren eingebunden, dann denke ich, ist das schon eine gute Chance, dass Menschen sich einbringen und vielleicht auch Mut haben, sich zu äußern, was sie sonst eben nicht tun würden, die nicht die Hand heben in der Einwohnerfragestunde bei der Stadtversammlung. Ja. Und solche Verfahren, denke ich, müssen wir in einer bestimmten Form nochmal etablieren.
Letztlich spielt das an auch auf eine gewisse Ordnung, die wir haben, oder auf eine bestimmte Struktur, die wir haben, die immer geregelt ist, auch durch die Rechtsstaatlichkeit. Die vierte Frage.
Welche Themen rund um Demokratie und unseren Rechtsstaat beschäftigen dich gerade?
Bezieht sich auf genau diese Rechtsstaatlichkeit. Und ich würde Sie mal ein bisschen provokant fragen. Ihr könnt ja schauen, ob ihr dazu irgendein Verhältnis habt. Welches Verhältnis habt ihr zum Rechtsstaat? Also wo begegnet er euch? Was denkt ihr, was für ein Verhältnis habt ihr? Also welche Themen beschäftigen euch rund um das Thema Rechtsstaatlichkeit und Rechtsstaat?
Ich habe Vertrauen in unsere Gerichtsbarkeit. und denke, das ist ein ganz wesentlicher Moment, dass ich vor der Frage, kommt eine Person in ein Rechtsverfahren, sicher sein kann, sie wird mit rechtsstaatlichen Mitteln behandelt. Sie muss nicht befürchten, kaserniert, zu Unrecht verurteilt und in irgendeiner Form, ich will jetzt nicht sagen, in Gulag gesperrt zu werden, aber halt in solchen Systemen zu landen. Das ist für mich eine ganz deutliche Abgrenzung, dass ich auf die Gesetze Vertrauen habe, die in unserem Land bestehen und auch auf die Institutionen, die diese Gesetze vertreten und repräsentieren. Mhm. Und das ist für mich ein ganz deutlicher Moment. Ja.
Okay. Welches Verhältnis hast du zum Rechtsstaat?
Ein gutes, hoffe ich. Nee, insgesamt finde ich den Rechtsstaat sehr gut. Naja. Obviously, ich glaube, alle profitieren davon. Es gibt uns eine gewisse Sicherheit. Ich nehme den Rechtsstaat als Vertrag zwischen allen Mitgliedern der Gesellschaft wahr. Also man einigt sich, hey, wir haben diese Regeln und diese Regeln stellen sicher, dass dein Nachbar jetzt nicht die Äpfel von deinem Grundstück klaut, aber sie stellen auch sicher, dass du nicht zu schnell fährst und dabei das Leben von Kindern riskierst. Also ganz stumpf gesagt natürlich. Und ich glaube, dieser Vertrag ist sehr sinnvoll. Ich glaube, es wird vielleicht kritisch, wenn dieser rechtliche Vertrag oder ich weiß nicht, ob es wirklich ein Vertrag ist, aber diese rechtliche Absprache den Wert der Moral versucht einzunehmen. Also ich glaube, es ist sehr wichtig zu sagen, wir haben Regeln. Diese Regeln sollten befolgt werden und wenn sie nicht befolgt werden, gibt es Konsequenzen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, diese Regeln spiegeln nicht unbedingt unsere Moral wider. Erstens, weil die Regeln immer mit Delay, also mit Verzug beschlossen werden. Also die Moral der Gesellschaft ändert sich. Die Großteil der Gesellschaft ist sich einig, zum Beispiel Konsum von Drogen ist okay in einer gewissen Hinsicht. Und die Regeln werden sich erst sehr viel später ändern. Das hat sich auch in der Emanzipationsbewegung gezeigt. Dass eine Frau zu schlagen war länger erlaubt, als es moralisch vertretbar war in der Gesellschaft. Und ich glaube, der Rechtsstaat hat immer diesen Delay, diese Latenz im Verhältnis zur der allgemeinen Moral. Natürlich gibt es jetzt nicht die Moral, wo wir uns alle einig sind, aber ich glaube, wir haben schon einen gewissen moralischen Minimalkonsens. Und solange wir uns einig sind, die Regeln existieren, man sollte die Konsequenzen akzeptieren und man sollte weiterhin diese fairen Prozesse, diese Gerichtbarkeit behalten, aber sie widerspiegeln nicht unbedingt unsere Moral, dann haben wir, glaube ich, einen sehr gut funktionierenden Rechtsstaat. Mhm. Und wir sollten natürlich stets anstreben, uns der Moral anzupassen. Also Homosexualität war sehr lange eine Krankheit, war eine Zeit lang ein Verbrechen. Irgendwann hat man vielleicht festgestellt, hey, es sind auch nur Menschen, sie haben halt eine andere sexuelle Orientierung und dann hat man die Gesetze angepasst und dieser Prozess sollte weitergeführt werden. Also man sollte mit gesellschaftlichen Änderungen in der Ideologie, in der Kultur, sollte man auch die Gesetze ändern. Mhm. Man sollte halt nie vergessen, dass alles mit Latenz passiert und manchmal wird man für Sachen bestraft, die vielleicht moralisch okay sind, aber wir brauchen trotzdem Grundmaß an Regeln, damit wir Ordnung haben.
Mhm. Ist ein interessanter Ansatz, würde ich sagen. Also zu sagen, Moral und Recht sind getrennt. Der Rechtsstaat vertritt nicht unbedingt die Moral. Siehst du das auch so?
Recht und Moral sind nicht immer ausschließende Positionen und haben sicher und hoffentlich eine große Schnittmenge. Aber ich glaube schon, dass es an der einen oder anderen Stelle andere moralische Vorstellungen gibt. Dann ist die Frage, welche Moral? Ja, also es gibt ja immer diese berühmten Kavaliersdelikte, die von bestimmten Menschen als solche definiert werden und die sich damit sozusagen dem rechtsstaatlichen Zugriff entziehen wollen. Und da kann man sagen, ja, das ist deine Moral, dass das ein Kavaliersdelikt ist, meine ist es nicht. Ja, und dann kommen wir ja auch in die Frage, haben wir eine einheitliche Moral in diesem Land? Haben wir mit Sicherheit nicht, gerade weil du ja auch sagst, ne, so Multikulti in unserer Gesellschaft, da gibt es ja ganz andere und unterschiedliche Vorstellungen. Und dass aber ein Minimalkonsens gegeben sein muss und dass dieser Minimalkonsens auch in unserem Recht abgebildet ist. Ja, und das Recht dann auch hilft, diesen Minimalkonsens aufrechtzuerhalten.
Dass es eben nicht die Moral gibt, ist ja auch der Grund, warum ich diese Trennung immer versuche vorzunehmen. Also es gibt ein Gesetz und daran halten sich alle und dann gibt es die Moral, aber jeder hat seine eigene Variation von dieser Moral. Also für den einen ist eine Sache vielleicht moralisch vertretbar, die für den anderen absolut schrecklich ist. Und genau weil wir diese Pluralität an Moralen, ich weiß nicht, ob das der richtige Plural ist, aber diese Pluralität an Moralen haben, ist es wichtig, dass wir ein einheitliches Gesetz haben und uns einig sind, hey, auch wenn dieses Gesetz nicht im Einklang mit deinem Werteverständnis ist, musst du dich dran halten. Weil wenn du dich nicht dran hältst, dann hält sich dein Nachbar auch nicht dran. Und wenn du und dein Nachbar sich nicht dran halten, dann verlieren wir die Ordnung, die uns eben diesen Fortschritt, diesen Wachstum ermöglicht. Mhm.
Ja, sehe ich auch so.
Okay, dann zum Abschluss ein Satz von euch jeweils. Schwierig vielleicht zu sagen, aber...
Was wünschst du dir für unser Zusammenleben?
Respekt und leben und leben lassen und anerkennen, dass andere Menschen andere Wertvorstellungen haben und gleichzeitig Stärke beweisen, für die eigenen Wertvorstellungen einzutreten. Mhm.
Vielleicht ein Zitat aus den Känguru-Chroniken: Die Freiheit, meine Faust zu schwingen, endet da, wo die Nase meines Gegenübers anfängt. Ich glaube, mit dem Verständnis werden wir ganz gut aufgehoben.
Okay, alles klar.
Okay, das Känguru-Box.
Dann danke euch sehr für die, nicht nur für die lyrische Einlassung, sondern auch für eure Meinung und dass ihr mitgemacht habt. Tausend Dank.
Ja, gerne.
Danke für die Möglichkeit.
Im Dialog geht's weiter. Also abonniert den Podcast und verpasst keine der weiteren Folgen und Meinungen. Wenn euch die Reihe gefällt, lasst gerne eine Bewertung da. Ich bin Anna.
Und ich bin Jonas. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion vom Studio ZX in Zusammenarbeit mit DM Drogeriemarkt. Für weitere Informationen schaut in unsere Shownotes.